16. Erkan wurde vom Telefon geweckt. Seine Mutter war dran und fragte, ob er heute Abend zum Essen käme. Wie spät ist es denn? Nach 11 Uhr, Erkan. Man sollte meinen, dass das eine Zeit ist, zu der man anrufen kann. Oder schläfst du jetzt schon so lange wie dein Vater? Och, dachte er, der Arme kriegt schon wieder ab. 11 Uhr, nach 11 Uhr, steh auf und ruf mich dann zurück. Sie legte auf. Erkan streckte die Arme in die Luft und gähnte. Nach 11 Uhr. Er schaltete den CD-Player und den Verstärker ein, legte sich auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schaute aus dem Fenster in ein Stück blauen Himmel. Sanfter, warmer Guten-Morgen-Sound strömte aus den Boxen. Den Mix hatte ihm Nina mal zusammengestellt. Wie ein träger Fluss zogen die Bilder des gestrigen Tages an ihm vorbei. Schien irgendwie schon lange her, war aber ein ziemlich krasser Tag gewesen, vor allem für Paul. Ohne sich aufzurichten, tastete er nach dem iPhone neben dem Bett und sah nach, ob sich Nina vielleicht gemeldet hatte. Natürlich nicht. Warum auch? Die lag jetzt bei Robert, diesem Arschloch. Er legte das Handy weg und blieb noch ein bisschen liegen. Dann stand er auf und rief seine Mutter zurück. »Kommst du heute Abend? Wir müssen einkaufen«, sagte sie mit demselben nörgelnd forschen Ton wie vorhin. »Die Vorfreude auf das Essen wird mir den ganzen Tag Kraft geben«, säuselte er. »Erkan, was erzählst du da für dummes Zeug? Hör auf damit, also bis später.« »Warte«, sagte Erkan, »kommt Murat auch?« »Du kommst doch nicht nur wegen Murat.« »Ich hab doch schon zugesagt, er kommt. Und Paul, Herrgott, was weiß ich, ob Paul kommt. Soll ich den auch noch anrufen? Was muss ich denn noch alles organisieren? Stell dir mal vor, Erkan, auch andere haben zu arbeiten und bestimmt nicht weniger. Im Gegenteil. Komm, Paul, dann frag ihn doch, ob er kommen will. Könnt ihr nicht einmal was alleine machen? Ich muss jetzt auflegen, ich hab zu tun.« Pauls Handy war aus. Erkan sprach ihm auf die Mailbox. Für einen Moment hatte er so ein Bild vor Augen. Paul eingepennt auf dem Boden, umgekippte Bierflaschen um ihn herum, vielleicht noch härteres Zeug, während ein Musikmix von Nina in Endlosschleife lief. Alles Quatsch. Die beiden brauchten die Pause. Die Zeit lief für sie. Nur dieser bescheuerte Robert musste weg. Erkan drehte die Musik lauter, ging in die Küche und setzte einen Espresso auf. Er schmiss Brotscheiben in den Toaster, holte Marmelade und Butter aus dem Kühlschrank. Die Bialetti blubberte. Erkan gab 2 Löffel Zucker in eine Tasse, goss den Espresso ein und setzte einen Schuss Sprühsahne obendrauf. Alles zusammen stellte er auf ein Tablett und trug es ins Wohnzimmer. Er öffnete das Fenster, von dessen altem Holzrahmen der Lack abblätterte, zog sich einen Stuhl davor, legte die Füße auf das Fensterbrett und saß jetzt in den Baumkronen über dem Zickenplatz. Das hellgrüne Laub raschelte sanft im Wind, 2 Buchfinken jagten sich vor seinem Fenster. Die Sonne kroch langsam ums Dach und schien auf die gegenüberliegenden Bäume und Häuser. Während er frühstückte und »Summer's gonna be my girl« hörte, kam ihm plötzlich wieder Ninas Geknutsche mit dieser Frau in den Sinn. Verdammt, es war Frühling. Die Vögel spielten erst fangen und dann fickten sie. Ihn überkam plötzlich ein so mächtiges Verlangen, dass er nicht mehr klar denken konnte. Er nahm sein iPhone, schickte so ziemlich allen Frauen, die er kannte, dieselbe SMS. »Hey, musste gestern an dich denken. Wie geht's dir? Was machst du so? Gruß, Erkan.« Es ärgerte ihn, dass er die Nummer der Brünetten nicht hatte. Noch 10 Minuten saß er mit dem Handy in der Hand am Fenster. Keine Antwort. Dann ging er unter die Dusche. Paul war nicht am Fußboden eingeschlafen. Er hatte sich keinen von Ninas Musikmixen angehört. Er hatte nicht einmal weitergesoffen. Jedenfalls nicht schlimm. Aber er hatte noch lange wachgelegen und die Augen erst zugemacht, als es dämmerte. Doch das hing in erster Linie mit der Razzia und Boschko zusammen. Da er das Rollo nicht weit genug heruntergezogen hatte, war er von der Sonne geweckt worden und nicht wieder eingeschlafen. Es war 9:45. Paul schleppte sich in die Küche, trank Wasser aus dem Hahn und setzte sich auf einen alten, staubigen Sessel. Kaffee war nicht da. Zum Frühstücken hatte er auch nichts eingekauft. Schraube wollte ihn um 11:30 abholen. Paul ging wieder ins Bett, machte den Fernseher an und schob eine DVD in den Player. Bullet. Staubfuseln tanzten im Sonnenlicht. Das Bild war kaum zu erkennen. Also döste er vor sich hin, bis Schraube an seiner Tür klingelte. »Und wo geht's jetzt hin?« »Nach Tanneberg bei Finsterwalde«, sagte Schraube, der die vorderen Fenster seiner Jetta runtergekurbelt hatte und ein kurzärmliches Karohemd trug. »Wir holen Ronny ab und dann geht's weiter zum Anbaden am Senftenberger See. Da zieht's dir die Eier zusammen, wart's ab.« Schraube hatte Paul schon gestern Nacht am Telefon erzählt, dass Ronny früher Nachrichtentechniker bei der NVA gewesen und deshalb genau der richtige Ansprechpartner sei, wenn er Fragen zu irgendwelchen Netzen habe. »Guck mal da hinten«, sagte Schraube. Auf der Rückbank stand eine riesige Kühlbox. »Mach mal auf!« Paul lehnte sich nach hinten, öffnete den Schließmechanismus und hob den Deckel. Das Ding war randvoll mit Hasseröder. »Und?« fragte Schraube. »Bier. Und nicht zu wenig.« »Ein ganzer Kasten, los, greif zu.« »Jetzt schon? Na klar, oh je«, murmelte Paul und nahm eine Flasche. Er trank ein paar Schluck und rülpste. »Gib mal her.« Schraube streckte die Hand nach der Bierflasche aus. »Du fährst doch, nur mal nippen.« Schraube spitzte die Lippen und schlürfte wie bei einer Weinverkostung. »Mein Gott, ist das gut.« Dann stutzte er. »Was ist das denn?« Sie hatten an der Karl-Marx-Straße die Auffahrt zur Stadtautobahn genommen und schon steckten sie im Stoßverkehr. Offenbar wollte jeder zweite Berliner, der ein Auto hatte, ins Grüne. Es ging kaum vorwärts. Schraube schaltete das Radio ein. Auf seinem Lieblingssender, Antenne Brandenburg, lief gerade Männer von Grönemeyer. Hinter ihnen tauchte plötzlich Blaulicht auf. »Der kommt uns gerade recht.« Schraube setzte seine Pilotenbrille auf, irgendeinen Ray-Ban-Verschnitt, und drehte die Lautstärke bis zum Anschlag. »Pass auf«, sagte er, »das schaffst du nicht, nicht mit der Karre.« Schraube sah zu Paul und schob mit dem Zeigefinger die Brille von der Nase, bis er über den oberen Rand sehen konnte. Dann haute er den ersten Gang rein, der Krankenwagen schoss vorbei und Schraube gab Vollgas. Es fühlte sich an, als würde sich ein Pferd aufbäumen. Das Quietschen der Räder, ein schrilles Wiehern, das letzte Wiehern vor dem Tod. Doch der Jetta hielt durch und Schraube konnte sich direkt hinter den Krankenwagen setzen. So kamen sie fast bis nach Schönefeld. Ab da war die Autobahn wieder frei. Erkan traf sich mit Eileen. Sie war zwar nicht die Einzige gewesen, die geantwortet hatte, aber die Einzige, die Zeit hatte und sich mit ihm treffen wollte. Er holte sie am U-Bahnhof Gneisenauer Straße ab. Eileen war Deutsch-Libanesin und arbeitete in einem Klamottenladen in Charlottenburg. Sie war klein, hatte aber ein hübsches, volles Gesicht, dunkle, mandelförmige Augen und einen Leberfleck über dem Mund, wie Marilyn Monroe. In ihr volles, schwarzes Haar waren blonde Strähnchen eingeflochten. Erkan fragte sich, ob er das sexy fand. Zumindest mochte er ihr Parfum. Vielleicht etwas aufdringlich, aber blumig und sehr weiblich. Ein Frühlingsduft. Sie schlenderten die Bergmannstraße entlang und schauten in ein paar Läden. So richtig viel zu sagen hatten sie sich nicht. Aber Erkan ging es eh um was anderes. Er hoffte nur, dass Eileen das nicht auffiel. Sie streiften durch die Markthallen am Heinecke-Platz und tranken dann draußen auf dem Vorplatz eines Cafés einen Cappuccino. »Ich krieg Hunger«, stellte Erkan fest und schlug vor, dass sie eine Kleinigkeit essen gehen könnten. Eileen griff schon nach der Karte, doch Erkan hatte eine bessere Idee. »Weißt du was? Ich könnte selber kochen.« »Du? Du willst kochen?« »Ja, bei mir zu Hause.« Eileen legte den Kopf zur Seite und kniff die Augen zu. »Was denn? Ich hab geübt in letzter Zeit.« »So.« Eileen grinste. »Ich weiß genau, was du denkst, aber da liegst du völlig falsch.« »Was denke ich denn?« »Du denkst, ich will Geld sparen.« Eileen lachte. Nachdem sie in seiner Wohnung angekommen waren, verschwand Erkan sofort in der Küche, während Eileen seine CD-Sammlung durchwühlte. »Eileen, kannst du mir mit den Zwiebeln helfen?« Sie hatte gerade irgendwas von Rihanna eingelegt, als Erkan mit tränenden Augen vor ihr stand. »Was machst du denn? Ist dein Haustier gestorben?« »Ich hasse Zwiebeln.« Er hatte seinen Kopf wie ein Schwerverletzter in den Nacken gelegt. »Komm mal her.« Sie zog ihn zum Fenster und tupfte mit einem Taschentuch sein Gesicht ab. Sie war äußerst behutsam dabei, als wären die Tränen kleine Glassplitter. Erkan spürte ihre Brüste. Ihr Atem roch nach einem Airwave Cherry Menthol und dazu ihr Parfum. Während sie auf Erkans riesiger 7-Zonen-Matratze miteinander schliefen, zerkochten die Nudeln. 2 Stunden später lagen sie immer noch im Bett und hörten Musik. Die Sonne schien durch die offenen Fenster ins Zimmer. Eileen hatte den Blick zur Decke gerichtet, strich durch Erkans Haar und erzählte davon, wie komisch das Leben doch sei. Erkan hörte nicht zu. Er hatte die Augen geschlossen, eine merkwürdige Schwermut hatte sich seiner bemächtigt. 2 Stunden später lagen sie immer noch im Bett und hörten Musik. Die Sonne schien durch die offenen Fenster ins Zimmer. Eileen hatte den Blick zur Decke gerichtet, strich durch Erkans Haar und erzählte davon, wie komisch das Leben doch sei. Erkan hörte nicht zu. Er hatte die Augen geschlossen. Eine merkwürdige Schwermut hatte sich seiner bemächtigt. Er wollte sich an Eileens Körper schmiegen, gleichzeitig wollte er sie loswerden. Sie beackerte gerade die Beziehung zwischen einer Freundin und irgendeinem verheirateten Typen. Eileen, fragte er, glaubst du an die wahre Liebe? Die wahre Liebe? Die wahre Liebe triffst du nur einmal im Leben. Wenn du sie dann nicht festhältst, ist es zu spät. Dann klappte der Onkel sein Märchenbuch zu und schickte die Kinder ins Bett, dachte Erkan, während er ihre Hand in seinen Nacken zog. Sie begann, seinen Hals zu massieren. Und woher weißt du das? Fragte er schließlich.
Das weiß man. Wusstest du das nicht?
Nein.
Wie findet man denn die große Liebe?
Das spürst du.
Ich spüre das jedes Mal, wenn ich ficken will.
Aileen fing an zu kichern. Ich schwöre, ich spüre das auch immer.
Aber danach ist es weg.
5 Sekunden war es ganz still. Das ist nicht schlimm, sagte Eileen schließlich. Dann ist es eben nicht die große Liebe gewesen. Sie lagen noch eine Weile da, lauschten den Vögeln und den Straßengeräuschen. Eileen bekam wieder Lust. Ihr Atem wurde schwer. Ihre Finger fuhren über seinen Nacken und den Rücken entlang. Erkan wollte gar nicht mehr. Nachdem Eileen gegangen war, fühlte er sich schlechter als zuvor. Er rief nochmal bei Paul an, aber das Netz war so schlecht, dass er ihn kaum verstehen konnte. Nur so viel, Paul lag mit Schraube an irgendeinem See in der Lausitz, grillte, soff Bier und hatte angebadet. Er sagte noch was von einem geilen Gimmick, dann war die Verbindung weg. Zum Abendessen war der jedenfalls nicht zurück. Erkan kaufte sich unten im Zeitungsladen ein Eis und fuhr mit dem Fahrrad den Cottbusser Damm runter. An der Weserstraße bog er ab und radelte weiter, immer geradeaus. Noch vor 3 Jahren war in dieser Gegend samstagabends absolut tote Hose gewesen. Heute strömten die Leute in die zahllosen Kneipen und Bars, die hier inzwischen aufgemacht hatten. Die Gegend war angesagt. Überall standen Tische und Stühle auf den Bürgersteigen. Es waren vor allem Studenten, die hier unterwegs waren, und junge Touristen aus aller Herren Länder. Erkan wusste selbst nicht, was ihn plötzlich ritt. Er breitete beide Arme aus und brüllte, »Berlin!« Einige Passanten drehten sich um und glotzten verständnislos. Nur 2 junge Kerle, Bart im Gesicht und Kippen im Mundwinkel, hoben ihre Bierflaschen und riefen, »Yeah!« Das Essen bei seinen Eltern nahm Erkan fast die Luft zum Atmen. Murat hatte abgesagt und damit vor allem seine Mutter in eine Laune versetzt, die unerträglich war. Sein Vater zog sich schon bald ins Schlafzimmer zurück. Sibel, Erkans Schwester, stellte sich wie immer auf die Seite der Mutter, während Hakan, Erkans kleiner Bruder, für den Vater Partei ergriff. 2 Minuten blieb Erkan sitzen, blickte von einem zum anderen. Schließlich stand er auf. »Ihr seid schlimm. Ihr ladet zum Essen ein und dann streitet ihr.« »Wie sprichst du mit deinen Eltern?« sagte Sibel, die sich gerne als Hüterin von Sitte und Anstand aufspielte. »Halt die Klappe«, sagte Erkan. »Woher nimmst du das Recht, dich hier einzumischen? Du lässt dich nie blicken und wenn, dann isst du nur heimlich unseren Kühlschrank leer.« Das war genug. Auf dem Heimweg rief er Paul an, um zu fragen, ob sie sich morgen sehen würden, aber der wollte noch bei Schraube und Ronny bleiben. Als er später ausgestreckt im Bett lag und sich einen Rodriguez-Film reinzog, surrte sein Handy. Nina hatte ihm geschrieben. »Alles nicht so einfach. Schlaf gut. Ich versuch's auch. Hab übrigens gehört, es ist Frühling. Nina«.